Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Als ich in der internen Revision begann und auf die üblichen Schwierigkeiten stieß, wurde mir gesagt, hey, das ist doch ein Scheißjob. Da hängt der Erfolg nicht nur von dir alleine ab. Da bist du immer am kürzeren Hebel. Du wirst nichts durchsetzen können. Du wirst nichts gestalten können. Komm, such dir doch was anderes. Und eine Stimme in mir sagte, aber ich kann Einfluss nehmen. Ich kann meinen Beitrag dazu leisten, dass ich etwas hilfreich verändern kann. Und zwar so, dass mittel- und langfristig allen damit geholfen ist oder wird. Und ich habe nach Wegen und Lösungen gesucht, über meine Arbeit als interne Revisorin so Einfluss zu nehmen, dass Nichtstimmiges oder Nichthilfreiches gestoppt wurde. Und dass stattdessen etwas Stimmigeres oder Hilfreicheres angegangen wurde. Von daher kann ich Ihnen sagen, ja, es ist anstrengend. Ja, es ist manchmal zäh. Ja, es gibt auch Rückschläge und Dinge, die nicht so laufen, wie ich sie mir wünsche. Aber ich kann, wenn ich zurückblicke, immer sagen, aus meiner Perspektive hat es mir Sinn gemacht, auch wenn es anstrengend war. Und diese Sinnhaftigkeit bezog sich auf meine eigene Arbeit. Also das Unternehmen, in dem ich jeweils als Prüferin, Prüfungsleiterin, Abteilungsleiterin oder interne Revisionsleiterin gearbeitet habe und noch arbeite. Doch die Sinnhaftigkeit geht noch viel weiter darüber hinaus, denn auch dieser Podcast macht für mich unheimlich viel Sinn. Als ich im November in Bern einen Vortrag gehalten hatte, wurde ich gefragt, weshalb ich denn eigentlich die Podcasts machen würde. Jetzt also schon, ich glaube damals waren so 350 Stück, jetzt wahrscheinlich eher so 360 Stück über 6,5 Jahre. Was ich denn davon hätte? Denn ja, trotz mehr als 100.000 Downloads verdiene ich mit dem Podcast an sich kein Geld. Er ist ja werbefrei. Aber der große Gewinn ist, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst als interne Revisorinnen und Revisoren in Ihren Unternehmen Einfluss nehmen. Und je mehr Tipps ich hier raushaue, umso besser wird Ihnen allen das gelingen. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Auch wenn es eine gewagte These ist, so halte ich die interne Revision in ihrer Funktion als hofnarr für überaus relevant. Wer soll denn sonst den Vorständen oder ganz allgemein dem Management einen Spiegel vorhalten? Einen Wirtschaftsprüfer interessiert vieles nicht. Da geht es um Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse. Aber was ist mit der Unternehmenskultur, mit ethischem Verhalten? Wir haben die Chance, Dinge in die Kommunikation unserer Unternehmen zu bringen, indem wir auch die heiligen Kühe hinterfragen und nicht als gegeben hinnehmen. Wir können Fragen stellen, und zwar gute Fragen, solche, die unsere Gesprächspartner zum Nachdenken bringen und auch solche Fragen, die unser Gesprächspartner nicht hören will. Wie gut, dass uns hier der Konjunktiv zur Verfügung steht und wir sagen können, ach, ich würde Sie wirklich gerne fragen, ob die Sache sowieso mit unseren Unternehmenswerten tatsächlich im Einklang steht. Und wenn wir dann abgebügelt werden, dann ist es ja gut, dass wir dann lächelnd und vollkommen entspannt sagen können, wie gut, dass ich Ihnen diese Frage niemals gestellt habe. Ja, es gibt Themen, die sind schwierig. Und es gibt Themen, die zu groß für einen Einzelnen oder eine Einzelne von uns sind. Aber wir sind viele. Wir sind auf der gesamten Welt verstreut. Einzelne Regierungen können für ihr Land Rahmenbedingungen setzen. Länderübergreifend aktive Unternehmen können aber von keinem einzelnen Land der Welt wirklich reguliert werden. Denn solange es immer noch ein weiteres Land gibt, in dem diese Regularien nicht gelten, kann das Unternehmen ausweichen. Wir hingegen haben einen riesengroßen Vorteil, den sonst kaum jemand hat. Auch wenn keine einzelne Regierung oder kein einzelnes Land wirklich Einfluss auf ein Unternehmen nehmen kann, das länderübergreifend aktiv ist, sind wir in einer Position, in der wir Einfluss auf einen Konzern nehmen könnten. Wir haben die Chance, von innen heraus auf unsere Unternehmen Einfluss nehmen zu können. Und das war der Hintergrund, weshalb mich der Artikel von Hanno Carisius aus der SZ vom 29. November 2024 dazu motiviert hat, diesen Podcast aufzunehmen. Titel und Untertitel lauten »Die Taktik der Kunststofflobby«. Einspruch im Minutentakt und ein Strom von Falsch- und Desinformationen. Wie Industrievertreter versuchen, ein starkes Plastikabkommen zu verhindern. Hier der Artikel in Auszügen. We are watching. Wir beobachten euch. Die Botschaft von Greenpeace war an die Menschen in Bexco adressiert, die dort seit Montag in der fünften und entscheidenden Verhandlungsrunde um ein internationales Plastikabkommen ringen. Drinnen gab es für die angereisten Beobachterinnen und Beobachter allerdings nicht immer etwas zu sehen. Das Konferenzsekretariat beschloss am Dienstag, den Zutritt zu manchen Räumen wegen Überfüllung stark zu begrenzen. Wer nicht früh genug da war, musste draußen bleiben, während drinnen die verschiedenen Arbeitsgruppen über Vertragsteile diskutierten. Sich als Experte oder Vertreter einer NGO in die Verhandlungen einzubringen, sei noch schwieriger geworden, sagt Giacomo Sebis vom Wuppertal-Institut, der als Beobachter in Busan ist. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass es Vertretern der Industrie in den Warteschlangen vor den Sitzungsräumen unbedingt besser erging. Aber immerhin waren sie zahlenmäßig gut aufgestellt. 220 Lobbyisten der fossilen und chemischen Industrie hat das Center for International Environmental Law, kurz CIEL, in Zusammenarbeit mit weiteren Nichtregierungsorganisationen in der Liste der Teilnehmenden in Busan identifiziert. Zur vorherigen Verhandlungsrunde in Ottawa im April seien nur 196 Lobbyisten angereist. Damit sei die Gruppe der Industrievertreter größer als etwa die Delegation der EU und sämtlicher Mitgliedstaaten, teilte CIEL am Mittwoch mit. Allein der Chemiekonzern Dow schickte gemäß der Auswertung 5 Leute, der Ölkonzern ExxonMobil 4. Dass die Industrie bei den Verhandlungen dabei sein möchte, in denen es um die eigene Zukunft geht, ist naheliegend. Auch zahlreiche Wissenschaftler, Umweltschützer und Vertreter indigener Gruppen sind in Busan vertreten. Laut der Analyse sitzen allerdings auch 16 Industrievertreter in nationalen Delegationen einiger Länder direkt mit am Verhandlungstisch, statt nur als Beobachter oder Berater im Raum. Als Delegationsmitglieder können sie direkt Einfluss nehmen auf die Gespräche, während Beobachter warten müssen, bis ihnen vielleicht das Wort erteilt wird, wenn während einer Sitzung überhaupt genügend Zeit bleibt. Manche Länder haben auch Vertreter von Umweltgruppen oder Wissenschaftler als Delegationsmitglieder mitgebracht. Der Unterschied sei, dass NGOs öffentliche Interessen vertreten, während die Industrie ihre eigenen Anliegen im Sinn habe, heißt es von CIEL. Die Industrielobbyisten dürften nicht das Ergebnis dieser kritischen Verhandlungen diskutieren, erklärte Greenpeace-Delegationsleiter Graham Forbes in einer Pressemitteilung zur Analyse. Dort wird auch Bethany Carney Elmroth zitiert, Professorin für Ökotoxikologie an der Universität Göteborg und Mitgründerin der Scientists Coalition, die sich für eine starke Plastikkonvention einsetzt. Die Lobbyisten würden zu einem Strom von Falsch- und Desinformationen führen und den Fortschritt der Verhandlungen verlangsamen. Was wir brauchen, ist eine unabhängige, evidenzbasierte Wissenschaft zur Unterstützung der Verhandlungen. In Zukunft werde es von entscheidender Bedeutung sein, für alle Expertengruppen strenge Konzepte zur Vermeidung von Interessenkonflikten einzuführen. Doch auch die Lobbyisten auf den Beobachterplätzen können Einfluss auf die Verhandlungen nehmen. Sie können sich zu Wort melden, wie die Wissenschaftler oder NGO-Vertreter oder Veranstaltungen am Rande der Verhandlungen organisieren, wo sie den Delegierten ihre Sichtweise auf das Abkommen nahebringen. Dazu braucht es natürlich Abgeordnete, die für solche Botschaften empfänglich sind, sagt Katharina Bening. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit und Technologie am Department für Management, Ökonomie und Technologie an der ETH Zürich. Sie erforscht, wie sich neue Technologien im Markt durchsetzen. Eine ihrer Mitarbeiterinnen war bei allen bisherigen Verhandlungsrunden um das Plastikabkommen dabei. Dort konnte sie beobachten, wie die Delegierten von Ländern, die ein eher schwaches Abkommen anstreben, dadurch auffallen, dass sie sehr gut organisiert sind und zuweilen sehr geschliffen und aufeinander abgestimmte Texte von ihren Smartphones vorlesen, sagt Katharina Bening. Zudem hätten sowohl in den ersten Verhandlungsrunden als auch zum Start in Busan einige Länder sehr von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Verhandlungen einfach dadurch zu stoppen, dass sie im Minutentakt Einspruch erheben, um etwa Rückfragen zu Formalien zu stellen. Das ist eine Taktik, die wir auch bei den Klimaverhandlungen gesehen haben. Vor der Verhandlungsrunde von Busan wurde vielfach auf den möglichen Einfluss der Industrie hingewiesen. Mitte November erst schickten Mitglieder des US-Kongresses und des EU-Parlaments einen Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, US-Präsident Joe Biden und die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen. Mit der Aufforderung, gegen den ungebührlichen Einfluss der kunststoffproduzierenden Unternehmen anzugehen. Und bereits vor der vierten Verhandlungsrunde im April hatte der Ökotoxikologe Martin Wagner von der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim in einem Gastbeitrag für das Wissenschaftsjournal Nature gewarnt, man müsse das Plastikabkommen vor dem Einfluss der Unternehmen schützen. Wie viele andere hatte er beobachtet, wie die ursprünglich ambitionierten Ziele für die Konvention mit jeder Verhandlungsrunde immer weiter aufgeweicht wurden. Er schreibt dies der Übermacht der Lobbyisten zu, die nicht nur während der Verhandlungen auftreten, sondern längst eigene Tagungen organisieren, Forschungsprojekte und Fachgesellschaften unterstützen, um vorgeblich die Wissenschaft zu unterstützen, diese aber in Wirklichkeit neu definieren. Zugleich würden industrieunabhängige Wissenschaftler unter Druck gesetzt, indem Zweifel getarnt als wissenschaftliche Kritik an ihren Arbeiten gesät werden. Gleichzeitig werben die Unternehmen für ihre eigenen Studien, die das Fehlen schädlicher Auswirkungen belegen. Wagner, ebenfalls Mitglied der Scientists Coalition, rechnet damit, dass Industrievertreter während der Verhandlungen in Busan wieder Risikobewertungen fordern werden, um die Wirkung von Kunststoffen auf die menschliche Gesundheit nachzuweisen, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Eine Arbeit, die Jahrzehnte in Anspruch nehmen würde. Dabei sei inzwischen hinreichend klar gezeigt worden, dass durch die Plastikverschmutzung Gefahr für Mensch und Umwelt bestehe. Soweit zu dem Artikel. Dann schauen wir uns doch mal die Konfliktparteien und die Muster an. Auf der einen Seite gibt es Länder bzw. Politiker, die ein starkes Plastikabkommen wünschen. Auf der anderen Seite gibt es dann andere Länder oder Politiker, die ein möglichst schwaches Plastikabkommen wünschen. Und zusätzlich gibt es noch folgende drei Gruppen, die eigentlich als Beobachter vor Ort sind. Die NGOs, die Umweltschützer und Vertreter indigener Gruppen, denen ich jetzt mal pauschal unterstelle, dass sie ein möglichst starkes Plastikabkommen wünschen. Dann gibt es natürlich die Industrieunternehmen und deren Vertreter oder Lobbyisten, die ein möglichst schwaches Plastikabkommen wünschen. Und dann gibt es noch die Wissenschaftler. Und hier wird es schon schwieriger, denn die Wissenschaftler stehen entweder eher auf der Seite der NGOs bzw. der Wissenschaft oder auf Seiten der Unternehmen und damit auch dieser, ich sag mal, neuen Definition der Wissenschaft. Und alle versuchen nun, die Verhandlungen zu beeinflussen. Und da gibt es jetzt folgende Möglichkeiten. Als erstes muss man mal eigene Vertreter in eine Delegation eines Landes hineinbekommen, um einen möglichst großen Einfluss ausüben zu können. Denn wie im Artikel dargestellt, wissen wir ja, haben die Delegierten der Länder mehr Rechte als die reinen Beobachter. Nächstes Motto ist, erschlage sie vor Ort durch Masse. Das heißt, erscheine mit möglichst vielen Personen vor Ort, um noch größeren Einfluss nehmen zu können. Organisiere diejenigen, die vor Ort sind, möglichst gut, sodass sie aufeinander abgestimmt die Verhandlungen beeinflussen können. Bereite dafür Texte, Einwürfe und Sprechzettel vor, die du den Delegierten und Beobachtern an die Hand gibst. Orchestriere Verzögerungen, Fragen, Einsprüche und alles, was so möglich ist, um die Verhandlungen möglichst zu stoppen oder zum Scheitern zu bringen. Oder auch, um sie voranzutreiben. Veranstalte um die Verhandlungen herum möglichst viele eigene, interessengetriebene Veranstaltungen und Partys und versuche über diesen Weg Informationen zu streuen und dadurch noch mehr Einfluss nehmen zu können. Diskreditiere die Personen, die deinen Standpunkt gefährlich werden können, in aller Öffentlichkeit mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln. Und wenn nötig, übe Druck auf einzelne Personen aus. Mach Sponsoring für Wissenschaftler, Forschungsprojekte und ganze Forschungsgesellschaften für von dir gewünschte Ergebnisse und setze hierzu möglichst viel Geld ein. Und im Fall der NGOs zeige bereits bestehende Folgen auf. Und im Fall der Industrie fordere wissenschaftlich fundierte Nachweise, dass es nicht so schlimm sein wird. Man sieht also, dass beide Seiten grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten haben, Einfluss nehmen zu können. Der Unterschied liegt meiner Meinung nach darin, dass wenigen Industrieunternehmen viele andere zersplitterte Grüppchen oder einzelne Personen gegenüberstehen. Sollten sich jetzt mal rein hypothetisch die Industrieunternehmen zusammengetan haben und zum Beispiel gemeinsam die 220 Lobbyisten gesponsert haben, können diese gut organisiert auftreten und solche Verhandlungen ad absurdum führen. Dennoch setzen die Wissenschaftler wie wahrscheinlich auch die Scientists Coalition darauf, dass die Wissenschaft oder Vernunft siegen wird oder vernünftige Argumente überhaupt zählen. Da es doch überhaupt nicht um Wahrheit oder Recht haben geht, werden dann die wissenschaftlichen Analysen meiner Meinung nach nicht zum Ziel führen. Ja gut, und dann hat man halt noch das Thema, dass diesen Industriekonzernen sicherlich viel mehr Geld zur Verfügung steht als den anderen Gruppierungen und Grüppchen. Und darüber kann ja die Forschung in die gewünschte Richtung getrieben werden, sodass immer noch irgendwelche zu klärenden Fragen offen bleiben. Und das finde ich einfach schade, dass so viele Parteien sehen, was da gespielt wird und dennoch nichts an dem Verhandlungsprozedere geändert werden konnte. Aus meiner Sicht ist der eingeschlagene Weg der richtige, also UN-Generalsekretär Antonio Guterres, US-Präsident Joe Biden und die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, die wurden alle drei aufgefordert, gegen den ungebührlichen Einfluss der kunststoffproduzierenden Unternehmen anzugehen. Und es wird darauf ankommen, die Rahmenbedingungen für solche Verhandlungen zu verändern. Da bin ich ganz klar beim Autor. Denn nur andere Rahmenbedingungen können Interessenkonflikte oder ungebührliche Einflussnahmen verhindern. Und wir befinden uns eben genau jetzt wieder bei einem Prüfungsgegenstand der dritten Kategorie. Hier muss man überlegen, welche Rahmenbedingungen hilfreich wären, um Interessenkonflikte oder ungebührliche Einflussnahmen zu verhindern. Zum Beispiel, dass Industrievertreter nicht mehr als Delegierte auftreten dürfen. Auch die Möglichkeit der Einspracherhebung, über die die Verhandlungen ja torpediert werden können, die sind natürlich zu hinterfragen. Oder wie kann überhaupt die Wissenschaft unabhängiger werden, dass sie nicht so an dem Geldtopf hängt? Welche Anforderungen an die Transparenz sind grundsätzlich notwendig? Welche Rahmenbedingungen wären hilfreich, sodass Mensch und Umwelt beiden also geholfen wären, ohne dass die Industrieunternehmen gleich Insolvenz anzumelden hätten? Und erst wenn man diese Rahmenbedingungen geschaffen hat, können Verhandlungen sauberer laufen und hoffentlich für alle Betroffenen und Beteiligten zu besseren Lösungen führen. Lassen Sie uns also unseren Beitrag leisten. Was können Sie tun, um bessere Rahmenbedingungen zu schaffen? Was liegt in Ihrem Einflussbereich? Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir unsere Welt möglichst lebendig für die zukünftigen Generationen aufstellen könnten. Herzlichen Dank für Ihre Einflussnahme und Ihr Wirken im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu dem Podcast. Vielen Dank dafür. Melden Sie sich gerne für meinen Newsletter auf www.puhani.com an. Oder schreiben Sie mir per Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort können Sie Ihre Absendemailadresse hinterlassen, dann kann ich Ihnen antworten. Ansonsten ist das Ganze 100% anonym für Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, teilen Sie ihn gerne unter Ihren Revisionskolleginnen und Kollegen und machen Sie gerne Werbung dafür. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.